in Deutschland leider strukturell immer noch im Vergleich zu anderen Ländern total großes Problem, dass wenn man einmal arm ist, dann bleibt man das. Also das Aufstiegsversprechen in unserer Demokratie sollte meines Erachtens nochmal viel positiver besprochen werden miteinander. Aber wir müssen als Gesellschaft einig werden, ab wann ist Vermögensverteilung nicht mehr, sage ich mal, demokratiezusammenhaltsfähig. Und ich glaube, dass wir an so einer Art Punkt sind. Wir haben die zweitgrößte Vermögensungleichverteilung in ganz Europa und das ist ein gesellschaftliches Problem aus meiner Sicht.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Macht was Podcast. Ganz oft sage ich ja jetzt sozusagen aus der Zentrale der Macht. Ich würde sagen, wir sind hier jetzt so in so einer Nebenzentrale der Macht heute. Aber wir sprechen über, ich würde sagen, eines der Top 3 Themen, was die Menschen immer so interessiert. Und das Thema ist Geld. Heute geht's ums Geld, um richtig viel Geld, um Millionen und Milliarden, habe ich mir aufgeschrieben. Und dazu habe ich mir jemanden vors Mikrofon gebeten. Die Dame hat auch relativ schnell zugesagt, hat ein bisschen gedauert, bis wir den Termin gefunden haben. Aber jetzt sitze ich hier im Büro der Bundestagsabgeordneten Katharina Beck in Hamburg. Sie sitzt mir gegenüber. Frau Beck, herzlich willkommen, beziehungsweise vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und ja, wollen wir loslegen.
Sehr gerne, schön, dass Sie da sind und ich muss natürlich komplett zurückweisen. In der wunderschönen Freien und Hansestadt Hamburg ist das hier die Partei, die mitregiert, die Grünen, und dann ist es natürlich absolut die Zentrale der Macht, zumindest in Hamburg.
Das stimmt, ich bin auch, Sie haben mich ja auch bewusst so ein bisschen verwirrt. Ich durfte ja gar nicht zuerst bei Ihnen hier ins Büro rein, sondern ich musste erst durch die Landesgeschäftsstelle der Grünen, und ich habe mich tatsächlich ein bisschen gewundert, wie groß die ist, ja, also ich als in Hamburg Lebender hätte das natürlich wissen müssen, aber ich glaube, Sie haben hier 33 Abgeordnete in der Bürgerschaft.
Ich glaube auch, dass es 33 sind, ja,
genau. Das, sowas sagte die Kollegin eben. Also Sie können da schon ganz gut Druck machen, aber mit dem Bürgermeisteramt hat es ja nicht geklappt beim letzten Mal.
Nee.
Das
zweite Bürgermeisterin sind wir jetzt.
Genau. Und die Frau Fegebank, glaube ich, war das, die da versucht hat, den Herrn Tschentscher zu stürzen. Aber wo wir gerade dabei sind, machen Sie das denn bei der nächsten Hamburger Wahl,
dass
Sie
antreten? Auf keinen Fall.
Nein.
Sie sagen, ich mache ja Bundespolitik
Sie
für die Hamburger Grünen.
Okay, dann reden wir doch mal darüber. Was machen Sie denn da eigentlich in Berlin? Ich habe schon gesagt, wir wollen über Geld reden, und Sie sind die finanzpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion der Grünen. Ist das richtig?
Das ist ganz korrekt.
Das ist ganz korrekt. Also nicht, Sie sprechen nicht für die ganze Partei, sondern nur in Anführungsstrichen für die Bundestagsfraktion, wenn es ums Geld geht.
Genau, sozusagen. Also ich bin auch delegiert in die sogenannte Bundesarbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Finanzen der Grünen Partei. Habe da natürlich auch immer sehr viele Gesprächskanäle, aber im Endeffekt ist mein Hauptjob für die Grünen im Bundestag, alle Themen im Finanzausschuss zu leiten. Ich bin darüber hinaus noch stellvertretende Ausschussvorsitzende des Finanzausschusses des Bundestages und Mitglied im erweiterten Fraktionsvorstand der Grünen.
Wer ist denn Vorsitzender des Finanzausschusses des Bundestages?
Alois Rainer von der CSU.
Von der CSU. Der darf Vorsitzender sein in so einem wichtigen Ausschuss, obwohl die ja Opposition sind?
Genau, es gibt so ein ganz ausgetüfteltes SLS-System, anhand derem die 25 Ausschüsse den unterschiedlichen Fraktionen entsprechend ihrer Größe zustehen, und manche haben dann für gewisse Ausschüsse, und der Finanzausschuss ist, sag ich mal, traditionell sind alle Ausschüsse total wichtig, trotzdem haben da natürlich einige mehr Interesse an denen, die mit Geld zu tun haben, und da hat eben die CDU-CSU-Fraktion zugegriffen.
Na, sei es ihnen gegönnt, am Ende des Tages entscheiden können die ja gerade nicht so viel, da ist es vielleicht dann ganz gut, zumindest mitreden zu können, rein psychologisch. Aber eine Frage direkt an der Stelle, wie sind denn Sie dahin gekommen? Also das Thema Finanzen ist ja, das ist ja sehr machtvoll, aber wird von außen ja häufig gar nicht als so super sexy irgendwie angesehen. So Außenpolitik ist sexy, irgendwie Sozialpolitik ist irgendwie was, wo man immer was Gutes tut. Weiß nicht, Wirtschaftspolitik, da kann man sich irgendwie auch profilieren. Aber bei Finanzen ist ja immer so, da muss man ja immer so den Sparkommissar geben. Irgendwie ist das, wie sind Sie dazu gekommen?
Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob man den Sparkommissar unbedingt geben muss, aber mir ist schon sehr lange klar, dass Geld die Welt gestaltet. Money rules the world, sagt man immer so schön. Und ich habe mich natürlich von der Motivation her immer, komme ich daher, dass ich Bock habe, dass alle Menschen irgendwie einigermaßen schön und gut auf der Welt leben können, in Frieden, Wirtschaft prosperiert etc. Nur eben, wie das Finanzsystem gestaltet ist und wie wir mit Geld umgehen, hat darauf einen riesigen Impact. Und wir haben das, glaube ich, alle in der Finanzkrise miterlebt, wenn das auch mal nicht funktioniert oder nicht gut funktioniert, wie dramatische Folgen das auch hat. Und spätestens da bin ich dann so ein bisschen umgeschwenkt von, ich mache Social Entrepreneurship und nachhaltiges Wirtschaften zu noch ein bisschen mehr Fokus zum Geld. Und habe dann auch noch ein Zweitstudium mal gemacht, Finanzbetriebswirtin. Ist jetzt nicht immer vergnügungssteuerpflichtig, aber ich finde es sehr gut, weil ich schon Lust habe, immer die Dinge dann auch wirklich selbst zu verstehen, die ich gestalte.
Ja. Was war das Erststudium, wenn ich da so fragen darf?
Ich habe zuerst Regionalwissenschaften Lateinamerika studiert. Das ist ein interdisziplinärer Studiengang aus Politik, Geschichte, Völkerrecht und spanische-portugiesische Literatur.
Eieiei, das ist eine spannende Kombi. Aber Sie haben ja auch, ich habe gelesen, Sie haben ja auch, jetzt nicht despektierlich gemeint, aber Sie haben ja, bevor Sie im Bundestag waren und bevor Sie überhaupt Politik gemacht haben, auch einen, in Anführungsstrichen, richtigen Job gehabt. Ne? Ich glaube, Sie waren bei einer Unternehmensberatung.
Mehrere. Genau. Ich habe ja 14 Jahre Praxiserfahrung. Ich habe erst NGOs geleitet im Bereich nachhaltiges Wirtschaften und bin dann in die Beratung gewechselt und erst in einer kleineren, die sich alleine auf Corporate Sustainability fokussiert hatte, und bin dann aber sehr viele Jahre, also über 7 Jahre bei Accenture gewesen, sehr globale Managementberatung, dort im Strategiebereich, und habe mit diversen großen, sehr bekannten Unternehmen daran gearbeitet, wie man Business und Sustainability, also die Ausgestaltung innerhalb der planetaren Grenzen zu wirtschaften, irgendwie in Einklang bringen kann. Und auch dort viel mit dem Finanzsektor, aber auch mit anderen Sektoren wie Telco, Industrial und so weiter.
Das heißt, es war für Sie nichts Neues, als Sie dann in Berlin gelandet sind sozusagen und mit den großen Tieren Kontakt hatten. Das erste Mal, das kannten Sie auch aus der Wirtschaft. Also Sie haben auch mit Unternehmenslenkern viel zusammengearbeitet schon.
Absolut.
Ja, und Lenkerinnen natürlich.
Ja, wobei man ja ehrlicherweise sagen muss, ich glaube, im Moment, das wechselt immer so, aber es ist ja sehr, sehr einstellig, die CEOs, und ich glaube, es gibt gerade nur eine im DAX, wenn ich es richtig informiert bin, und deswegen sind es schon oft Lenker. Darüber hinaus finde ich noch sehr wichtig, die Wirtschaft wird ja nicht nur von Großunternehmen gestaltet. Ich habe selber auch zweimal was gegründet, was Kleineres, und ich finde die Vielfalt toll. Ne? Für manches bietet sich eine große Unternehmensform an, aber viele Läden, Unternehmen von den 3 Millionen Betriebe sind ja die große Anzahl mit unter 10 Mitarbeitern, und das gehört halt zur Wirtschaft auch dazu, und das liegt mir auch sehr am Herzen.
Absolut. Man sagt ja auch, der Mittelstand ist der Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Wenn wir jetzt auf die Themen gucken, die Sie so aktuell jeden Tag bearbeiten, so als geneigter Tagesschauer oder, weiß ich nicht, RTL Direkt oder was da alles so gibt für ein Kram, da denkt man ja immer so, meine Herren, Deutschland muss ja irgendwie pleite sein. Irgendwie, wir haben kein Geld, irgendwie, es wird gestritten, der Haushalt irgendwie funktioniert nicht, da gehen die fast mit dem Messer aufeinander los, irgendwie innerhalb der Bundesregierung. Die Bahn ist marode, ja, der Michael Theurer, Staatssekretär im Verkehrsministerium, hat erstmal bei uns hier im Podcast erzählt, wie viel da jetzt erstmal investiert werden muss, weil irgendwie das über Jahre nicht funktioniert hat. Thema Bundeswehr, alles irgendwie kaputt gespart, funktioniert nicht. Dann guckt man irgendwie Kinderbetreuung, da sagte die Malu Dreier hier bei uns im Podcast, ja, wir haben überhaupt kein Geld irgendwie, um das alles so gut zu machen, wie wir das eigentlich wollen. Dann denkt man so, das ist ja der pure Wahnsinn irgendwie. Mhm. Die ganze Kohle ist weg. Wo ist denn die Kohle?
Ich glaube, dass einfach der Bedarf gerade, also ich glaube nicht nur, sondern der Bedarf ist gerade in Bezug auf die Renovierung von Deutschland, sage ich mal, größer, als es in den letzten Jahrzehnten im Bewusstsein war. Man kann dann immer so Kurven angucken, Investitionsquote, und die ist jetzt auch ein bisschen nach oben gegangen. Nichtsdestoweniger der Bedarf, und das sagen auch sehr ungrüne Wirtschaftsinstitute wie das IW in Köln, um die Infrastruktur. Und das sind diese Dinge, die so super selbstverständlich für uns ganz lange waren in Deutschland, ne? Dass die Straßen funktionieren, die Schiene funktioniert, die Schulgebäude einigermaßen intakt sind. Also so schlichte infrastrukturelle Aspekte. Und da wurde zu lange, wirklich zu lange, viel zu wenig gemacht. Und da ist sehr viel renovierungsbedürftig. Brücken habe ich noch gar nicht angesprochen. Und deswegen haben wir ein 3-stelligen Milliarden Investitionsbedarf, und zwar leider zeitgleich in allen diesen Bereichen. Und das ist halt eine total große Herausforderung. Noch dazu haben wir als Ampelkoalition am Anfang eben einen offensichtlich verfassungsrechtlichen Fehler gemacht. Es war nicht möglich, die Corona-Kredite in den KTF, in den Klima- und Transformationsfonds zu schieben. Das war dieses Urteil aus dem November. Und diese 60 Milliarden sind jetzt eben auch nicht mehr da für eigentlich geplante Aspekte. Und das führt dann eben zu einer noch größeren Zuspitzung an der Stelle.
Ja, lassen Sie uns vielleicht kurz in der Haushaltsthema.
Wobei ich einen Hebel, das ist irgendwie schon so selbstverständlich, dass ich es gerade nicht benannt habe, aber die Notwendigkeit, verteidigungsfähig zu sein, die hat uns natürlich das 100 Milliarden Euro Sondervermögen. Das ist jetzt schon fast komplett gebucht, einfach damit wir überhaupt fähig sind, uns zu verteidigen. Putin ist nicht nur ein Verrückter, er hat einen wirklichen Plan und der Plan ist sehr aggressiv. Und das sehen wir und deswegen wird da auch leider noch mehr auf uns zukommen. Und das ist die Gesamtgemengelage.
Ja, also ich glaube, dass die Gesamtgemengelage schwierig ist, nicht nur finanzpolitisch, sondern auch aus unterschiedlichsten anderen Aspekten heraus ist total unstrittig. Was mir, beziehungsweise auch so, wenn ich mal so auf der Straße Leute fragt, so ein bisschen unklar war, Sie haben gerade den verfassungsrechtlichen Fehler angesprochen, der der Ampelregierung passiert ist bei der Erstellung des Haushalts 24. Ich habe mich halt gefragt, Mensch, hätte man das nicht sehen müssen? Also ich meine, da sitzen ja jetzt nicht irgendwie dumme Leute, irgendwie ehemaliger Finanzminister ist Bundeskanzler, der Robert Habeck irgendwie da als sozusagen grünen Chefvertreter in der Bundesregierung hat ja auch schon 2-3 Sachen gemacht und auch der Finanzminister ist ja kein totaler Dummkopf, ja, um die mal zu nennen. Und wenn die so einen Haushalt zusammenbasteln und sagen, Mensch, da gibt's diese 60 Milliarden, die schieben wir von A nach B und dann ist es gut. Und da gibt's dann Stimmen, ich glaube, irgendwie die CDU hat ja schon mal irgendwie so zwischendurch gewarnt, so nach dem Motto, wir klagen dagegen. Warum hat man es dann trotzdem gemacht? Warum ist es dann in so massiv um die Ohren geflogen? Und warum hat man nicht gegebenenfalls einen Alternativplan aufgesetzt? Weil das, was danach kam, war ja schon so ein bisschen Chaos.
Mhm. Also erstmal ist, glaube ich, wenn man das wirklich sachlich verstehen will, wichtig, die Entscheidung wurde schon Ende 2021 getroffen. Ja, das ist das, was dann quasi als strittig gestellt wurde. Und dann musste der Haushalt 24 nochmal neu bearbeitet werden. Aber es war Teil der Koalitionsvereinbarung, um quasi die Notwendigkeiten der Infrastrukturinvestitionen, auch natürlich um Klimaneutralität in die Richtung sich zu entwickeln. Ich spreche dort die Klimaverträge mit der Industrie an, ne, dass der Staat langfristig hilft, diesen Umbau zu bewerkstelligen. Und gleichzeitig aber eben die FDP ja sehr stark darauf beharrt hat, auf gar keinen Fall mehr Einnahmen zu generieren und auf gar keinen Fall die Schuldenbremse zu verändern. Und dann gab es aus den Vorjahren wohl Erfahrungen, die, so ist es halt meiner Kenntnis nach gewesen, die Olaf Scholz damals als Finanzminister von anderen Fonds, und wir haben die Schuldenbremse, Kernhaushalt und dann eben Fonds, sowie das Sondervermögen für die Bundeswehr jetzt. Und es wurde angenommen, es sei verfassungskonform. So, und man hat, das ist ganz oft eine Juristenaussage, fragst du 2 Juristen, kriegst du 3 Antworten. Und es war eben die Annahme, dass man dort auf dem richtigen Weg ist. Sonst hätte das, glaube ich, auch niemand gemacht. Und ich glaube, es trifft auch wenige Leute noch mehr als Olaf Scholz, der ja uns hier in Hamburg auch mit seinem Slogan ordentlich regieren sehr bekannt ist. Also da ist niemand bewusst ins Messer gelaufen, haha, wir machen das jetzt, weil es mega riskant ist. Aber das Urteil war super deutlich. Und das ist jetzt noch on top eine Verschärfung. Einmal war das offensichtlich nicht verfassungskonform. Und das zweite ist, dass die Auslegung der Schuldenbremse, ist ja gar kein riesenlanger Text im Grundgesetz, ja. Diese Schuldenbremse ist ja auch erst Anfang der 10er Jahre nach der Finanzkrise beschlossen worden. Die Auslegung, jetzt die Interpretation ist, dass man diese Ausgaben immer jährig treffen muss. Und alle, die in großen Unternehmen zumindest sind, aber auch in kleineren, wissen, wenn man so einen Riesenladen wie Deutschland, die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, leitet, kann man eigentlich nicht alle Ausgaben nur jährig planen. Und das ist für mich einer der Motivationen, wirklich auch nochmal rein von der Möglichkeit, so eine Gesellschaft auch ein bisschen mal perspektivisch gestalten zu können, doch auch zu überdenken.
Das heißt, die Schuldenbremse umzugestalten wäre eine Option. Da vielleicht gleich nochmal zu. Wenn wir den Haushalt 2024 nehmen, da drauf schauen, wie das gelaufen ist, ja im Prinzip Stand heute vergossene Milch, wie man so schön sagt, muss man daraus lernen, muss man neu machen. Jetzt ist ja aber der Haushalt 2025, der schon in Arbeit ist sozusagen, da geistern durch die Presse so Werte zwischen 15 und 25 Milliarden Euro, die man noch sparen muss. Ist ja schon auch manch einem sein ganzes Geld, wie man so schön sagt. Das muss.
Ja, das ist deutlich mehr, als sehr viele Einzelministerien haben, ne?
Das muss ja irgendwo herkommen. Jetzt haben Sie gerade gesagt, die FDP hat sich geweigert, mehr einzunehmen. Und ich glaube, der Christian Lindner hat so das geflügelte Wort von, wir haben nicht irgendwie ein Einnahmeproblem, sondern wir haben ein Ausgabeproblem, mal gesagt. Wenn der sich weigert, mehr einzunehmen, dann muss man wahrscheinlich als Kompromiss auf einer anderen Stelle vielleicht auch ein bisschen weniger ausgeben. Jetzt habe ich mir mal so den Spaß gemacht und geguckt, wie haben sich eigentlich so die Steuereinnahmen in Deutschland entwickelt in den letzten Jahren. Und wenn man es mal so ganz grob über den Daumen sich anschaut, ist das von den letzten 10 Jahren von so rund 650 Milliarden auf 950 Milliarden über den Daumen gewachsen, also das Steueraufkommen. Das ist ja massiv, massiv viel Geld, selbst wenn man sowas wie eine Inflation, die es ja auch gab, irgendwie zwar nur die letzten 2-3 Jahre, aber selbst wenn man das rausrechnet, sind ja die Einnahmen nahezu explodiert. Ja, also es gibt viele Unternehmen, wenn die so ein Umsatzwachstum hätten, dann würden die sich tatsächlich
gibt aber freuen. Auch, das ist ja jetzt über mehrere Jahre gesehen, ne? Die Sprünge, die wir sonst sehen, ist ja immer bei einem Jahr.
Genau, bei einem Jahr sind es dann mal so 20 Milliarden, mal 30 Milliarden mehr. Aber es ist ja so, dass bis auf das eine Corona-Jahr 2020 sind die Einnahmen immer gestiegen. Ist es vielleicht nicht so, dass wir tatsächlich ein Ausgabenproblem haben? Also mal ideologiefrei angeschaut. Ja, wenn die Einnahmen immer steigen und wir trotzdem immer zu wenig Geld haben, dann geben wir vielleicht doch tatsächlich wo auch immer zu viel Geld aus.
Ich bin mir total sicher, dass sich mega viele Effizienzen irgendwo heben lassen. Das ist gar nicht die Frage. Die Steuereinnahmen, die Sie jetzt nennen, sind natürlich auch gesamtstaatlich. Ja. Ne, man muss fairerweise dazu sagen, dass wir ja 3 politische Ebenen haben. In Kommunen, in Bundesländern und im Bund. Und wir reden ja gerade über den Anteil. Und der Haushalt ist ungefähr 480 Milliarden vom Bund. Ja, also roundabout, mal so. Und der ist halt einfach nicht gestiegen. Also die Möglichkeiten, die wir dort an Ausgabenmöglichkeiten haben im Bund, ist nicht gestiegen. So, dann haben wir mit der Zinsphase, die auch den Staat betrifft, jetzt steigende Zinsausgaben. Das kommt auch dazu. Und deswegen haben wir einfach jetzt die Notwendigkeit, im Vergleich zum Vorjahr einzusparen. Plus, dass eben dieses Urteil noch dazu kommt. Und da ist jetzt aus meiner Sicht wirklich eine Quadratur des Kreises zu machen. Also wir haben dadurch, dass wir einen Sozialstaat haben und vielleicht ist es an der Zeit, darüber grundsätzlich nochmal zu reden, was das bringt. Ich glaube, das bringt sehr viel. Aber es ist ein bisschen ähnlich wie mit der Infrastruktur, die immer funktioniert hat, die selbstverständlich da ist, die aber was kostet, ist vielleicht auch der soziale Frieden, dass man eine Absicherung hat, wenn man arbeitslos wird. Das kostet halt auch Geld. Das ist ein Gesellschaftsvertrag so ungefähr. Und da geht natürlich viel Geld rein. Es geht aber auch viel Geld rein, dass der Staat funktioniert. Jetzt kann man sagen, der funktioniert oft nicht. Und dann kommt man in ganz konkrete Diskussionen. Funktioniert er jetzt nicht, weil er einfach schlecht organisiert ist oder gibt es an manchen Stellen vielleicht auch einfach zu wenig Möglichkeiten, mal zu investieren in eine wirklich gute Digitalisierung der Verwaltung. Da braucht man dann einen gewissen Aufwand zu. Einige Programme der Digitalisierung im Innenministerium wurden auch gekürzt dann, wo ich dann teilweise mich frage, ist jetzt Sparen an sich toll? Und oder müssten wir nicht viel mehr darüber sprechen, an welchen Stellen gilt es womöglich zu sparen und andererseits an anderen Stellen aber auch mit Stolz in unser Land zu investieren?
Ich glaube, was gesellschaftlich unstrittig ist, außer bei so ein paar Randgruppen, ist, dass wir den sozialen Frieden auch über Sozialleistungen stabilisieren, erhalten, wie auch immer müssen. Das ist keine Frage. Es ist total unstrittig, dass wir in Bildung investieren müssen, etc. Nichtsdestotrotz ist es ja so, dass man sagt, also in den letzten 10 Jahren ist relativ viel Geld sozusagen da gewesen. Die Bundeswehr ist halt trotzdem marode und die Deutsche Bahn ist halt trotzdem marode. Und jetzt können Sie natürlich nicht sagen, Mensch, ja, damals Regierung Merkel, die haben das und das und das. Ja, also können Sie schon, irgendwie macht man ja hier und da auch mal, aber das wäre jetzt nicht so richtig zielführend. Jetzt ist aber die Frage ganz konkret, was würden Sie als Grüne in der Ampel, wo würden Sie sagen, dann lass uns doch irgendwie auf den Lindner zugehen und sagen, okay, wir haben ein Ausgabeproblem, wir haben da 5 Punkte identifiziert, da können wir schon mal 10 Milliarden reinholen, lass machen. Also machen wir es mal ganz konkret. Mhm.
also da muss ich jetzt einmal wirklich nochmal mit diesem Ausgabenproblem, also das nervt mich tierisch, das ist total bekloppt zu sagen, wir haben keine Einnahmen, sondern ein Ausgabenproblem. Das ist so, also so schlicht ist es halt nun mal einfach nicht. Kommt gut an, klingt total nett, sorgt dafür, dass man sich gar nicht darüber Gedanken machen muss, wie man jetzt irgendwie Geld bekommt, um was zu finanzieren. Aber was soll denn das bitte schön sagen? Also sozusagen der Staat ist zu doof, das Geld richtig auszugeben. Das wird ja damit dann ausgesagt. Und das würde ich so pauschal einfach nicht unterschreiben, weil ganz ehrlich, ich finde Deutschland toll. Ich habe viel im Ausland gelebt. Ich habe in Panama gelebt, ich habe in Argentinien gelebt, auch in der Schweiz. Da ist jetzt vieles auch sehr schön infrastrukturell. Aber ganz ehrlich, Staatsausgaben per se sind nicht problematisch. Also es kommt ein bisschen drauf an, wie sie gemacht sind. Und ich bin beim Wie. Ja, ich sehe durchaus viele Ineffizienzen an unterschiedlichen Stellen. Wenn ich jetzt aber so gefragt werde, hier sind 10 Milliarden. Ich meine, das gesamte Familienministerium hat 10, 11 Milliarden. Davon sind 9 Milliarden gesetzlich gebunden an Leistungen. Man hat sehr wenig Spielraum. Die restlichen 2 Milliarden, und bitte nageln Sie mich jetzt nicht auf, ne, die einzelnen, ich bin ja nicht, kenne nicht alle Haushaltspläne einzeln von einem, aber so roundabout, dann sind da Freiwilligendienste drin. Haben Sie die Debatten mitbekommen? Ist es schön, wenn wir die jetzt alle streichen? Das sind nur 100 Millionen. So, und da muss man halt einfach gucken. Ich würde mir wünschen, aber das würde ich mir ehrlich gesagt von einem Finanzminister wünschen. Und ich bin nicht Haushaltspolitikerin, das ist an der Stelle vielleicht nochmal richtig zu stellen, dass man mal wirklich schaut und nicht einfach nur abgibt, sagt mal jeder in eurem Bereich, sondern dass man einen Plan hat, was man mit diesem Land, wo man hin will, und dann schaut, vielleicht gibt es ja Förderprogramme, die nicht mehr nötig sind. Nur auch da, ich fänd's natürlich toll, wenn man sagen kann, tschakka, ich habe 10 Milliarden, die kann man einsparen. Aber wir haben 0,5 Milliarden beim Agrardiesel gehabt. Wirklich eine ganz alte Subvention, um die Motorisierung des landwirtschaftlichen Verkehrs, ich glaube Anfang der 20er Jahre, anzukurbeln. Ja, das war sozusagen eine Steuersubvention, weil man eine Steuerbefreiung hatte. So, das wollten wir jetzt zurücknehmen. Sie haben, glaube ich, alle mitbekommen, Hörerinnen und Hörer, und sieht ihr, sie mir hier sitzen, eine Rücknahme von Förderprogrammen ist kein Spaziergang.
Ja, bin ich komplett bei Ihnen?
Wenn wir das alle zusammen wollen, ja. Gerne, dann lassen Sie uns darüber sprechen, und war vielleicht auch ein bisschen schnell und kam ein bisschen von heute auf morgen, kann man alles kritisieren an der Regierung, aber das ist dann, Leute werden dieses Geld dann nicht mehr bekommen und diese Leute werden das nicht lustig finden.
Absolut, ich glaube, darüber muss man ja gar nicht diskutieren, aber irgendwann müssen ja, und zu den Einnahmen kommen wir gleich noch, ja. Also ich bin jetzt nicht Vertreter von Herrn Lindner hier, sondern würde gerne beide Seiten beleuchten. Und natürlich können wir auch zusätzliche Einnahmen generieren, aber ist es denn so, also wenn wir mit der Argumentation reingehen, wenn wir Gelder kürzen, dann wird irgendjemand sauer sein, dann wird man ja nie irgendwelche Gelder kürzen. Dann wird man nie irgendwie dieses Dienstwagenprivileg beispielsweise angehen. Dann wird man
nie.
Genau. Ja, sehen Sie, da grünes Thema gefunden. Jetzt kommt ein bisschen Schwung rein. Also, aber am Ende des Tages geht es doch darum, dass man solche Sparvorschläge auf den Tisch legen muss. Alle, auch parteiübergreifend. Und dann muss man halt darüber diskutieren, wo trauen wir uns und wo trauen wir uns nicht irgendwie. Beim Agrardiesel war es halt so, da haben sie sich getraut, aber halt auch nur so teilweise, weil der Kollege Cem Özdemir hat ja gleich gesagt, oh nee, war gar nicht so gemeint. Er war der Erste, glaube ich, aus der Partei, der da zu den Bauern gesprochen hat dann.
Aber ich glaube, als Agrarminister war er so ungefähr die einzige Person in dieser Bundesregierung, die ein Anrecht darauf hatte, auch mal zu sagen, hallo Leute, ihr macht jetzt hier Subventionskürzungen und 2 von 4 Aspekten sind nur im Agrarbereich. Ist das vielleicht ein bisschen unausgewogen? Ja, da kam ja quasi der weiße Rauch, ne? Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner hatten sehr oft sehr lange getagt und da lag sehr viel auf dem Tisch und sie können alle sicher sein, dass wir in Bezug auf die Dienstwagen Begünstigung jetzt schon seit mehreren Jahren das thematisieren, aber da werden dann natürlich, und das ist auch nicht komplett von der Hand zu weisen, Begünstigungen oder eine Begünstigung, die der Automobilindustrie bei ihren Absätzen hilft, weil gerade natürlich Dienstwagen oft auch größere Automobile sind und das natürlich primär von der deutschen Automobilindustrie hergestellt wird, so. Da gab es dann offensichtlich nicht die Möglichkeit, sich zu einigen. Und am Ende wurde die Luftverkehrssteuer leicht angehoben, sollte eigentlich die Plastikabgabe von den plastikproduzierenden Unternehmen dann übernommen werden, 1,4 Milliarden. Das ist aber auch zurückgenommen worden. Und beim Agrarbereich wurde dann die Kfz-Steuerbefreiung, das ist diese grüne Plakette, das war dann wirklich nicht so die Top-Idee, das haben wir dann zurückgenommen. Und beim Diesel haben wir es jetzt ja quasi schrittweise abgebaut. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir alle kundiger darin würden, was der Staat eigentlich mit seinen 480 Milliarden macht. Und ich freue mich darüber total sehr, wenn wir darüber mehr in Dialog gehen und dann immer wieder miteinander abwägen, an welcher Stelle ist es denn jetzt vielleicht in Ordnung? Aber wie ist es vielleicht auch in Ordnung? Gibt es dafür eine andere Kompensation? Kann man mit Ordnungsrecht, also mit Regeln, die irgendwie helfen, die nichts kosten, vielleicht dann doch irgendwie was erleichtern? Kann man Bürokratie abbauen, was dann eine Kompensation ist? Ich fände das toll, weil ich glaube, wir sind gerade an einem Punkt, wo die liberale Demokratie in ihrer Leistungsfähigkeit von sehr böswilligen Akteuren angegriffen wird. Und ich glaube, wir brauchen alle ein bisschen mehr, Entschuldigung, jetzt fällt mir nur der englische Begriff ein, Literacy, ja, so ist nicht nur Wissen, sondern also ein bisschen mehr Kenntnisse auch, was wir eigentlich als Staat so machen, um uns nicht so schnell verfangen zu lassen von so sehr simplifizistischen Aussagen.
Dazu fallen mir zwei Sachen ein. Ich glaube, das eine ist, dass natürlich durchaus, ich sag mal so, viele Menschen auf der Straße, die wählen ja gerade ihre Abgeordneten, damit die sich drum kümmern irgendwie, und dann wollen vielleicht viele auch einfach damit dann in Ruhe gelassen werden bis zur nächsten Wahl und wollen, es soll halt einfach auch funktionieren. Ja, irgendwie ist meiner Meinung nach ein valider Punkt. Ich würde jetzt nicht sagen, Mensch, jetzt ihr müsst euch mal genauer angucken, was wir hier eigentlich den ganzen Tag machen, dann wisst ihr es schon zu schätzen.
Das habe ich aber auch nicht gemeint.
Nee, das war aber nicht ganz so gemeint. Ich habe da ein bisschen überspitzt jetzt. Aber vielleicht haben wir ja auch, wenn wir beide jetzt nicht so über ganz konkrete Sparmaßnahmen sprechen.
Darf ich da kurz mal nochmal eingehen? Weil das geht ja da jetzt gerade um Demokratie. Und ich finde schon, wenn Leute kritisieren, wie die Ausgaben gemacht werden, dann bitte kenntnisreich. So, das ist dann schon der Anspruch. Also entweder man sagt, ja, ich vertraue dir und ich gebe dir meine Stimme. Aber wenn, und daher komme ich ja gerade, ne? Wenn dann quasi gesagt wird, die da oben machen alles falsch, die da oben machen alles doof, dann fände ich schon nochmal wichtig, dann auch in die Verantwortung diejenigen, die diese Kritik äußern, zu sagen, aha, was meinst du denn? So, und dann miteinander in Dialog zu kommen. Plus, die Souveränität geht in Deutschland vom Volke aus. Ich meine, ich habe mich aktiv, ich war ja super lange in der Wirtschaft und ich habe mich aktiv dazu entschieden, diesen aus meiner Sicht total wunderbaren, ehrenvollen Job jetzt zu übernehmen, und es hat glücklicherweise auch geklappt. Und ich bin die Repräsentantin. Natürlich, ich mache das ja auch jeden Tag. Nur es ist schon so, dass man nicht komplett, eine Demokratie hängt von allen Bürgerinnen und Bürgern ab. So, ich mache es den ganzen Tag, super detailreich, aber ich finde es schon wichtig, dass man miteinander in Dialog ist, was uns lieb und teuer ist als Gesellschaft, ja. Und ich glaube, das kann auch richtig Spaß machen.
Also beim Thema Dialog, glaube ich, sind wir einer Meinung. Deshalb sitzen wir ja auch hier. Deshalb gibt es ja auch diesen Podcast, wo ich dann sozusagen mehr oder weniger intelligente Fragen stelle und Politiker und Politikerinnen dann
sehr hier und da intelligente Fragen
antworten. Aber lassen Sie nochmal aufs Thema zu schauen. So ein bisschen eine Sache, die ja häufig auch durch die Medien getrieben wird, ist irgendwie oder sind Personalausgaben, die gemacht werden. Und damit meine ich explizit nicht das, was Politiker und Politikerinnen selber verdienen, sondern eher so Themen, dass es endlose Medienberichte darüber gibt, wie viel tausend Beamtenstellen oder Sachbearbeiterstellen müssen jetzt geschaffen werden, wenn die Kindergrundsicherung ausgezahlt werden. Also ein paar hundert Millionen Euro, die das jedes Jahr kosten. Und egal, ob es jetzt 2000 oder 5000 sind an zusätzlichen Stellen, dann schreibt die FAZ, dass allein im Kanzleramt und in den Ministerien zuletzt von der Ampel 1700 zusätzliche Stellen geschaffen wurden. 136 Millionen Euro kosten jedes Jahr. Lassen Sie uns gar nicht gucken, irgendwie 10 Millionen Euro mehr oder weniger oder 100 oder 200 Stellen mehr oder weniger. Ist es aber verständlich, dass wenn die Bürger und Bürgerinnen solche Zahlen lesen, dass sie sagen, Mensch, jede neue Regierung schafft erstmal neue Stellen, das werden immer mehr da in Berlin, und jetzt wollen sie irgendwie, dass die Kindergrundsicherung auszahlen, was ja auch irgendwie im Zweifel okay ist für die meisten Leute. Aber warum müssen wir jetzt noch ein paar hundert Millionen Euro in die Hand nehmen, einfach damit da irgendwie in der Arbeitsagentur, glaube ich, ist das irgendwie nochmal wieder Leute sitzen. Warum macht man es nicht einfach und sagt, entweder macht das Finanzamt, weil die wissen, wie viele Kinder irgendwie jeder hat und die haben meine Kontonummer und die wissen auch, was ich an Einkommen habe, also können die einfach überweisen. Oder warum sagt man nicht, wir sehen, wir wollen irgendwie, weiß nicht, 2-3 Milliarden an Kindergrundsicherung ausschütten. Dafür haben wir Personalkosten von, weiß ich nicht, 300-400 Millionen Euro, wenn wir Pech haben. Das ist ja prozentual eine ganze Menge. Wir nehmen mal diesen Fall und zeigen daran, wir haben ein strukturelles, großes Problem in Deutschland. Wir gehen das an, wir digitalisieren und dann haben wir es vielleicht mit einer Kostenquote von 3-4% kriegen wir das hin, das Geld an den Mann oder die Frau zu bringen.
Das ist ein total komplexes Thema, weil where to draw the line, haben wir immer gefragt, ne? Also wann sind es jetzt zu viele Staatsbedienstete und wann zu wenig? Weil es ist ja dann, glaube ich, in Ordnung, wenn die Leute das Gefühl haben, der Staat funktioniert, der Staat gibt mir Sicherheit, ne? Die Grünflächen sind fein, ich kann irgendwie auf dem Spielplatz meine Kinder spielen lassen, die Straßen funktionieren und aber eben auch bei Dingen, wo ich mit dem Staat in Interaktion trete, funktioniert die Schnittstelle, die Fristen sind okay, ich werde irgendwie einigermaßen nett behandelt. Und es ist, glaube ich, super schwierig zu sagen, an welcher Stelle ist es jetzt komplett richtig und an welcher Stelle ist es komplett falsch. Ich würde gerne einmal so ein bisschen so eine steile These in den Raum stellen, kann ich mir womöglich erlauben, als Fachpolitikerin noch sozusagen zu machen, dass wir an mancherlei Stellen vielleicht über das Beamtentum auch nachdenken müssen und darüber, wie auch Kontrollmechanismen in staatlichen Strukturen funktionieren und wo dort Effizienzen und Synergieeffekte zu heben sind. Ich kenne Geschäftsordnungen, zumindest von vor ein paar Jahren, von Ministerien, wo die unterschiedlichen Abteilungen nicht oder Referate nicht miteinander reden dürfen, sondern nur mit ihren Chefs und die mit ihren Chefs und die dürfen dann nur mit den Chefs von den Chefs von den anderen Chefs. Also das ist super ineffizient. Das so kann man das nicht führen, damit man dann effizientes Geld ausgibt. Und da glaube ich, dass wir in den gegebenen Strukturen besser werden müssen. Ich glaube, wir brauchen als Staat auch ein bisschen eine andere Haltung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. Ich finde es ein bisschen schade, dass man, wenn man ein Kind bekommt, als allererstes einen Brief mit der Steuernummer kriegt und nicht schön, dass du da bist oder und so hier und ist nun mal so, hier kriegst du die Steuernummer, aber ist auch sonst super. Und auch bei einer Unternehmensgründung ist es ja auch ein bisschen ähnlich. Man wird jetzt nicht irgendwie super welcoming behandelt, sondern muss gerade, wenn man was Neueres gründet, irgendwie in dem Gewerberegister irgendwas finden, was vielleicht passt zu dem, was man macht. Und meistens gibt's das nicht. So, also da müssen wir moderner werden. So, und dafür braucht es dann aber, weil wir wollen, glaube ich, nicht einen komplett nur künstliche Intelligenz basierten Staat, auch Menschen. So, und Menschen, die für den Staat arbeiten, das ist nicht nur schlecht. Das kommt ja immer so im Subtext durch. Also ich finde das sogar dann hilfreich, ja? Ein Teil, wie hoch die Quote sein muss, kann man drüber diskutieren. Aber wir brauchen ja auch einen Staat eben, der funktioniert und auch mit guten Leuten. Dann beim Thema Kindergrundsicherung, weil das ja so oft gerade in den letzten Tagen diskutiert wurde. Es gibt nicht, das hatte ich gerade rausgehört, die Kindergrundsicherung, die ausgezahlt wird, sondern es gibt so eine Art Potpourri an staatlichen Unterstützungsleistungen. Kindergeld kriegt jeder mit dem Kind. Und oder dann mit Kinderfreibetrag bei der Steuer. Aber wir wollen ja eben auch versuchen, dass nicht mehr jedes fünfte Kind in Kinderarmut lebt, was, wie ich finde, wirklich ein totales Armutszeugnis ist für die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Und vor allem auch, weil super viele Menschen deswegen oder Kinder, Jugendliche ihre Schule nicht abschließen oder eine Ausbildung. Die Menschen fehlen uns auch auf dem Arbeitsmarkt, um es mal ganz schnöde zu sagen. Das ist einfach ein Problem in Zeiten des Fachkräftemangels. Das heißt, wir müssen was gegen Armut tun. Und in manchen Leistungen, es gibt Kinderzuschlag und andere, werden nur 20-40% der Leistungen überhaupt abgerufen. Und es braucht jetzt wie so eine Art Bekanntheitsoffensive, dass die Menschen diese Leistungen abrufen können. Und es ist absolut unser Ziel, und das hat dieser Paus dann auch nochmal sehr stark betont und alle anderen auch, dass wir das digital machen und überhaupt nicht 5000 Stellen brauchen. Also wir brauchen jetzt quasi ein bisschen Betreuung. Es gibt aber sehr viele Millionen Familien. Das muss man dann auch mal in Relation setzen. Und unser Vorhaben ist es jetzt nicht. Die Zahl hat das BA geschätzt. Aber das ist jetzt nicht das Ziel, da auf Dauer für immer diese Anzahl der Stellen zu schaffen, sondern idealerweise geht es mit deutlich weniger. Und dann ist es aber, glaube ich, auch ein Nutzen für die Gesellschaft, der sich dann lohnt. Und das muss man immer miteinander gegenüberstellen.
Ja, also ich glaube, ein Thema ist wahrscheinlich, dass wenn man hinterfragt, also was entstehen für Kosten, Nebenkosten, die da passieren, welche Ausgabe ist sinnvoll, dann ist damit nicht gemeint, dass man sozusagen Kinderarmut nicht bekämpfen soll. Ja, also das ist sozusagen, wie Sie gerade sagten, bei mir schwingt was mit. Schwingt natürlich auch immer mit. Das hatte ich auch, ich hatte irgendwie die Staatssekretärin aus dem Familienministerium auch, da haben wir auch darüber gesprochen. Und es schwingt immer so ein bisschen mit, so nach dem Motto, naja, wenn du irgendwie die Kindergrundsicherung nicht so gut findest, wie sie gemacht ist, aber du kannst ja nicht gegen den Kampf gegen Kinderarmut sein. Und das ist es explizit ja nicht, sondern ich glaube, was man ja schon, wenn man so viel Geld ausgibt an vielen Stellen, ist es doch durchaus legitim, dass man gefragt wird, wie macht ihr es denn? Warum macht ihr es denn? Was für Effekte versprecht ihr euch davon? Weil einfach nur das Geld ausgeben, das ist ja einfach. Also.
Eben nicht. Das ist ja genau der Punkt. Also ich finde, dass wir definitiv darüber reden können, ob wir überhaupt dann Kinderzuschlag und Kindergeld und so weiter. Ich glaube, das ist eigentlich ganz in Ordnung erstmal so, weil bei dem einen wird halt eine Bedürftigkeitsprüfung gemacht und beim anderen, das kriegt halt jeder. Und insofern hat man so eine gewisse schöne soziale Gerechtigkeit da drin. Und ich finde, und da können wir aber gerne drüber sprechen, und da wird viel zu wenig drüber gesprochen, finde ich, oder diskutiert. Es ist doch total schade, und das liegt aber auch an Armut. Armut geht oft mit Unwissenheit auch leider einher, dass über die Hälfte der Menschen, also teilweise bis zu 80%, diese Unterstützung gar nicht in Anspruch nimmt. Und das ist doch schade. Unterstützung, um am Sportunterricht teilzunehmen, wo man genau weiß, das sind die Orte, wo Leute auch mal ein bisschen ausbrechen können aus ihrer Historie. Wir haben in Deutschland leider strukturell immer noch im Vergleich zu anderen Ländern total großes Problem, dass wenn man einmal arm ist, in einer armen Familie, dann bleibt man das, ja. Privilegierte Familien, so, dann, es gibt super wenig, also das Aufstiegsversprechen in unserer Demokratie sollte meines Erachtens nochmal viel positiver besprochen werden miteinander. Und das eine ist Bildung, das kommt dann ja immer sofort als Reflex. Aber wenn man gar nicht die Bildung in Anspruch nehmen kann oder nicht den Zugang hat, was es für Förderungen gibt, das, was sich der Staat mal ausgedacht hat, was vielleicht hilft, ist auch Geld, Bildung und Geld. Es braucht beides. Und klar, also wenn Sie das jetzt anders sehen, lassen Sie uns darüber diskutieren.
Also ich bin total für den Kampf gegen Kinderarmut. Ja, ich würde vom Gefühl her sagen, dass Geld in Bildung oder in bildungsnahe Themen, zum Beispiel Kinderbetreuung, wie gesagt, die Malu Dreyer hat bei uns hier im Podcast gesagt, in Rheinland-Pfalz ist gar nicht genügend Geld da, um alle Kinder so zu betreuen, dass die Mütter wieder irgendwie in den normalen Anführungsstrichen Job gehen können und nicht Teilzeit oder zu Hause bleiben müssen. Solche Themen. Da glaube ich persönlich sehr stark dran, aber ich bin hier in diesem Podcast ja auch die Schweiz und habe keine Meinung zu haben.
Ja, aber wie lustig. Lassen Sie uns das mal durchsprechen. Wir würden dann mehr Leute einstellen, ne? Wer würde Personalaufwuchs bedeuten? Halt an Erzieherinnen und an Erziehern und nicht an Leuten, die quasi was administrieren. Aber da müssen wir uns dann ehrlich machen. Also wenn wir, dann gibt's staatlich angestellte Erzieherinnen und Erzieher. So. Wenn wir dafür sind, fein. Ich meine, ich habe ein Kind, ich weiß, wie unfassbar abhängig man davon ist, dass es eine Betreuung gibt. Aber das würde das bedeuten und wir müssten mehr Geld einnehmen.
Absolut. Wir beide sitzen hier ja auch in Hamburg, wo der Kindergarten und die Kinderkrippe sozusagen auch kostenlos ist für die Eltern. Das ist ein paar Kilometer weiter in Schleswig-Holstein halt nicht der Fall. Zusätzlich würde ich sagen, vielleicht macht man es privaten Trägern auch einfacher, Kinderbetreuung anzubieten. Weil damit sind wir wieder beim Thema Bürokratie. Das ist ja gar nicht so einfach, das aufzusetzen. Aber na klar, man würde nicht sagen per se, wir wollen kein Geld investieren. Die Frage ist ja so ein bisschen, wo und an welcher Stelle. Und wenn ich zum Beispiel sehe, dass halt dieser FAZ-Artikel sagt, 1700 Stellen im Kanzleramt und in den Ministerien, das sind jetzt keine, die irgendwie Kinder betreuen. Oder das sind auch keine, die mal irgendwie losgehen und irgendwie, weiß ich nicht, die Heizung reparieren im Kanzleramt. Sondern das sind halt Leute, die sitzen da und schieben, Papier von A nach B im Zweifel. Und auch die mag man ja brauchen, aber generell ist nicht die Frage, dass man sagt, wir müssen dringend Themen anpacken und verändern. Auch in der Struktur, in der Art, wie wir regieren, wie digital wir sind, wie wir Bildung aufsetzen, wie wir Bildung denken, solche Themen halt. Und dafür braucht es ja dann auch wiederum finanzpolitische Entscheidungen.
Ja, und vielleicht konzeptionieren die Leute das ja da. Ich kenne mich jetzt mit den Stellen aus diesem FAZ-Artikel echt nicht aus, ja. Und aber auch da gucke ich einmal drauf und das sind womöglich jetzt ja auch eher wirtschaftsorientierte Zuhörerinnen und Zuhörer. Das sind dann 130 Millionen. Das ist super viel Geld. Aber wenn man sich mal anguckt, wie teuer es wäre, eine wirklich flächendeckende, gute Kinderbetreuung in Deutschland zur Verfügung zu stellen, dann ist das mit Verlaub gesagt eher klein im Vergleich. Ja, so. Und ich will nur darauf hinaus, das kann man plakativ immer so formulieren. Ich weiß nicht, was die Intention dieses Artikels ist. Es gibt halt auch viel Unzufriedenheit mit dem Staat und ich kenne viele solche Artikel. Und dann, was ist denn die Kernaussage daran? Wird dann mal gefragt, wofür es diese Stellen überhaupt braucht? Und das meine ich mit diesem where to draw the line. Also ja, oh weia, und wenn es, keine Ahnung, 30.000 gewesen wären, wäre auch schlimm. Und wenn es 10.000 gewesen wäre, auch schlimm. Und wenn es einer gewesen wäre, vielleicht nicht mehr. Aber also das meine ich, ich will so ein bisschen die Hyperemotionalisierung bei sowas rausnehmen. Und gleichwohl, das hatte ich jetzt, glaube ich, schon mehrfach gesagt, man muss sich als Staat schon fragen, wie man sich organisiert. Und da komme ich jetzt vielleicht sehr aus der Privatwirtschaft und beobachte Termine, die ich jetzt als nicht so besonders effizient eingesetztes Humankapital der anwesenden Personen wahrnehme. Ja? Um es mal so zu verklausulieren. Von daher vielleicht beides, ja?
Ich bin dabei, ja? Also den Punkt, den ich machen wollte, ist mit diesen unterschiedlichen Zahlen, die Hörerinnen und Hörer, denen einfach die Möglichkeit zu geben, was sagt eine Repräsentantin in Berlin zu diesen Themen? Gibt es da eine Sensibilisierung auch innerhalb der Regierung, innerhalb des Bundestages? Man sagt irgendwie, wo geht die Kohle eigentlich hin?
Absolut.
Und jetzt haben wir relativ viel über die Ausgabenthematik gesprochen. Wir wollen ja auch noch mal über die Einnahmen sprechen. Und es gibt zwei Steuerarten, die am Ende des Tages immer wie die Sau durchs Dorf getrieben werden, wenn es darum geht, der Staat hat zu wenig Geld. Das eine ist die Erbschaftssteuer und das andere ist die Vermögenssteuer. Das sind wahrscheinlich irgendwie auch zwei Themen, mit denen Sie sich schon oft auseinandergesetzt haben. Bei beiden die Frage, also mal meine vielleicht ein bisschen naive Einschätzung zu beidem. Erbschaftssteuer ist so das Gefühl, dass wenn man so mittelviel Geld hat, dann zahlt man eine ganz solide Erbschaftssteuer. Aber wenn man richtig viel Geld hat und richtig viel Vermögen, dann kommt man ganz gut davon. Deshalb, da müsste man doch eigentlich was machen können als Staat. Das zweite ist Vermögenssteuer. Ist das nicht eigentlich eher so ein Scheingefecht? Weil eine Vermögenssteuer ist ja eigentlich eine Doppelbesteuerung, so nach dem Motto, ich baue mir Vermögen auf, ich habe Einkommen, das versteuere ich auch. Und wenn dann mein Einkommen sozusagen sich so hoch summiert, ich weiß nicht, irgendwie auf über 1 Million Euro oder so, dann zahle ich darauf nochmal wiederum Steuern, weil ich habe ja so viel. Ja, wie schätzen Sie die beiden Themen ein?
Komme ich fast sofort dazu. Ich will nur einmal mit diesem Bedarf, ja, ausgabenseitig, wirklich nochmal den Punkt machen, dass wir gerade mit dem Thema Verteidigung und mit dem Thema Infrastruktur dreistellige Milliardenbeträge haben, wo ich auch aus unternehmerischer Sicht sage, da darf man auch mit Fremdkapital arbeiten. Das wäre jetzt Schulden, ja. gerade im Bereich der Infrastruktur, aber natürlich auch im Bereich der Verteidigung womöglich, weil davon einfach so viel abhängt und es eine Investition in unsere Zukunft ist. Und ich glaube, das versteht man eigentlich unternehmerisch sehr einfach, dass man nicht aus dem laufenden Cashflow, also den Steuern, jetzt unbedingt Großanlagen finanziert. So, und das ist quasi nochmal mein dringender Appell, auch die Schuldenbremsendiskussion aus dem komplett binären, man ist für die Schuldenbremse, wie sie ist, oder für deren Komplettabschaffung in einen, sage ich aus meiner Sicht, vielleicht mal etwas unternehmerischen Blickpunkt drauf kommt, der die Zukunftsfähigkeit von Deutschland im Blick hat und schaut, ob man sie nicht reformieren kann. Also sie behalten für diese konsumtiven Aufgaben, ja, dass nicht irgendwie dann irgendwann 1 Million Leute eingestellt werden. Irgendwo ist bei mir auch eine Linie dann, where to draw the line, ja, so. Sondern dass man eben für diese investiven Ausgaben, und ich weiß, die Fachleute, die jetzt zuhören, da, wo macht man denn da genau die Grenze und so weiter, klar, das ist total klar, aber da darf man dann auch den Repräsentantinnen und Repräsentanten vertrauen, da beschäftigen wir uns sehr mit, nur das ist mir ganz wichtig, ne, und so da sehe ich gerade den allergrößten Redebedarf, wie wir es schaffen, Deutschland wieder wirklich fit zu machen, dass es wieder selbstverständlich ist, dass Deutschland mit seiner Infrastruktur funktioniert. Jetzt Erbschaftssteuervermögenssteuer, ja, oder?
Zum Thema, was sind konsumtive und was sind investive Ausgaben? Ich glaube, dafür können wir dann nochmal einen extra Podcast machen.
Ja, gerne.
Das ist ein großes Thema und ich glaube,
da
das Thema.
Da können wir auch über Doppik reden, von mir aus gerne. Das ist aber sehr speziell. Aber wir wissen als Staat zum Beispiel gar nicht, also diejenigen, die Bilanzen lesen können, was ja ich auch glaube, einige, die hier zuhören, wir haben kein Anlagevermögen kalkuliert von Deutschland.
Ja.
Und auch kein Umlauf, also die, sag ich mal, das wäre ja unsere Infrastruktur. Es gibt einen Vermögensbericht, aber da ist einfach so ein Strich noch nicht berechnet. Das finde ich schon mal schade. Also dann wüsste man mal nicht nur so, die geben da immer das Geld aus, sondern auch welche Wertschöpfung man hat. Ja, das fände ich wirklich schön, wenn wir da ein bisschen weiterkommen würden. Haben wir Grüne uns auch stark gemacht, dass es im Koalitionsvertrag steht. Wir hatten jetzt mit dem Krieg und allem echt andere Herausforderungen, aber ich bin da auch mit meinen Kollegen im Gespräch, dass wir da dieses Jahr vielleicht mal ein bisschen weiterkommen.
Bin ich gespannt. Und jetzt Vermögenssteuer, genau. Erbschaftssteuer.
Also das ist halt erstmal ein total vermintes emotionales Terrain, weil man natürlich bei beiden Arten, also bei beiden Mal geht es ja nicht um Einkommen, sondern eben um das, was man besitzt. Ja, und Eigentum ist erstmal geschützt, verpflichtet auch, aber ist auch geschützt. Und das ist auch gut so. Gleichwohl, was noch wichtig ist, also beide Steuern würden den Ländern zugutekommen, ne? Es würde unsere Bundeseinnahmen gar nicht, würde denen gar nicht helfen. So. Und bei der Erbschaftssteuer, da haben Sie viel wissender als viele andere jetzt schon leider sehr gut beschrieben, wie es nämlich ist, dass man, wenn man Mittel viel, also ein paar Millionen, also das ist ja für viele auch schon total absurd, ja, aber vererbt, dann zahlt man im Vergleich effektiv mehr Erbschaftssteuer, als wenn man richtig viel vererbt. Über 26 Millionen Erbe ist in der Regel komplett dann 0%, ein paar zahlen noch ein bisschen. Das ist also insofern ungerecht, als dass es quasi dem Prinzip, ne, wer mehr hat, zahlt mehr, zuwiderläuft. Was mir wichtig ist, ist, dass wenn man ein bisschen was vererbt, Omas Häuschen ist immer in der Debatte, dann hat man im Moment in der Regel gar keine Erbschaftssteuer zahlen. Ne? Also 70% der Menschen müssen sich über Erbschaftssteuer gar nicht und nie Gedanken machen. Und das geht in diesen populistischen Debatten leider auch immer unter, weil man Freibeträge hat und so weiter. Ne? Das ist mir wichtig. Bei der Vermögensteuer, die ist ausgesetzt, weil wir bei der Bewertung von Grund und Boden und Immobilien so ein super veraltetes System haben und das Verfassungsgericht gesagt hat, so geht's nicht, und dann wurde sie einfach ausgesetzt. So, jetzt ist die Frage, glaube ich, was kann man denn da machen, ne? Also es wird ein Bundesverfassungsgerichtsurteil geben, man weiß immer nicht, wann die kommen, dazu, ob das überhaupt rechtens ist, dass so viele große Vermögen von der Erbschaftssteuer de facto befreit sind. Dann wird es einen juristischen Handlungsbedarf geben, der uns hilft, nicht zu sehr in diese super emotionale Debatte reinzukommen. Weil das ist tricky. Ja, das hat auch was mit Familie und mit wirklichen, mit Werten zu tun. Und bei der Vermögensteuer muss ich einfach sagen, sehe ich gerade nicht die Chance, eine politische Mehrheit irgendwie dafür hinzubekommen. Und deswegen weiß ich gar nicht, wie sehr es sich lohnt, groß darüber zu diskutieren.
Man sagt ja auch, dass die Erhebung von Vermögenssteuer, wenn man das so macht, wie man es mal gemacht hat oder so ähnlich, weniger einbringen würde als der Aufwand.
Ja, das sagt man, wenn man keinen Bock auf die Vermögenssteuer hat. Es kommt ja auf deren Ausgestaltung an, und schon mit einer sehr moderaten Ausgestaltung kann man im ersten Jahr, braucht man halt ein paar Milliarden tatsächlich, um die Erhebung zu reformieren, aber man würde ja auch ein paar Milliarden einnehmen. Es würde sich auch bei einem sehr moderaten Modell schon im zweiten Jahr echt lohnen, für den Staat dort tätig zu werden. Also das ist quasi dann sehr kurzfristig gedacht. Ich würde gerne einen Punkt reinbringen, der, glaube ich, bevor wir über die Steuerarten sprechen, viel wichtiger zu diskutieren ist. Und dann kann man gucken, ob man da wieder eine politische Mehrheit für kriegt. Und das ist halt die Vermögensverteilung. Wir haben in Deutschland beim Einkommen Unterschiede und ich finde es auch in Ordnung, dass wir Unterschiede haben. Wir haben das Problem, dass Top-Einkommen viel stärker gestiegen sind als untere, aber da haben wir mit dem Mindestlohn auch was gemacht. Und es gibt auch immer noch, wenn man arbeitet, echt mehr Geld, als wenn man nicht arbeitet. So, das ist gerade nicht immer so sauber in der Kommunikation da draußen, aber es ist so, das hat auch das wirklich nicht sozialistisch verdächtige IFO-Institut nochmal bestätigt. Ja, so. Wir haben aber im Bereich des Vermögens, im Vergleich zum Einkommen, eine wirklich extreme Konzentration in Deutschland und gleichzeitig, das wäre ja noch nicht mehr so schlimm, wenn alle was hätten, ja, aber 50% der Menschen haben gar nichts, noch nicht mehr Notgroschen und das ist gerade, wenn es mal eine Inflation gibt, wie die letzten 2 Jahre, wenn es dann eine Stromkostennachzahlung gibt, einfach wirklich ein Problem und auch wenn die demografische Entwicklung und das Thema Rente und deswegen würde ich mir eher wünschen, dass wir als Gesellschaft, weil wir können sowas nur mit gesellschaftlichen Mehrheiten machen. Ich nehme wirklich gerne meine repräsentative Aufgabe wahr. Ich will auch nicht, dass andere meinen Job machen, aber wir müssen als Gesellschaft einig werden, ab wann ist Vermögensverteilung nicht mehr, sage ich mal, demokratiezusammenhaltsfähig. Und ich glaube, dass wir an so einer Art Punkt sind. Wir haben die zweitgrößte Vermögensungleichverteilung in ganz Europa und das ist ein gesellschaftliches Problem aus meiner Sicht.
Aber dann ist doch tatsächlich der Punkt, dass wir das Thema Erbschaftssteuer angehen müssen. Also Sie sagen, es gibt irgendwann ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, wo wahrscheinlich dann ja kommen wird, so wie es gerade läuft, ist nicht okay. Wenn man das dann sinnvoll ausgestaltet, dann würde man ja zumindest mal über die nächsten 10, 15, 20 Jahre da massiv was dran ändern, weil am Ende die großen Vermögen dann mehr abgeben müssen und der Staat dann wiederum die Investitionen besser finanzieren kann, als er es heute kann.
Also mich würde das auch im Sinne der, auch wenn dieses Wort so abgelutscht ist, aber der Chancengerechtigkeit sehr reizen, über die Erbschaftssteuer oder über Erben an sich ein bisschen mehr zu sprechen. Ich glaube schon, dass man, wenn man das ein bisschen vernünftig macht, hier nochmal neu vielleicht gute Lösungen finden kann. Also was ich jetzt schon mehrfach in der Debatte gehört habe und auch selber schon länger drüber nachdenke, ist, ob man nicht dieses Problem, das was dann immer kommt, oh, dann müssen wir unseren Betrieb auflösen, einfach mal durch wirklich großzügige Stundungsregelungen löst. Ja, also die Vermögensverschuldungsbedarfsprüfung, Schakalaka, die dazu führt, dass halt ab 26 Millionen, und das sind dann halt Großunternehmen oder Mittelständler, weil dann im Endeffekt fast gar keine Steuer anfällt, dass man die einfach reformiert und sagt, nee, die Erbschaftssteuer fällt an. Vielleicht guckt man mal ein bisschen bei den Prozenten, da gibt's nämlich jetzt 3 unterschiedliche Steuerklassen und dann unterschiedliche Progressionsverläufe und ist alles ein bisschen kompliziert. Vielleicht vereinfacht man da ein bisschen was. Und sagt so, die fällt an, aber nicht von heute auf morgen alles, sondern nur dann, wenn ihr Gewinne erwirtschaftet und dann könnt ihr davon quasi anstelle auszuschütten, wird dann die Steuer beglichen, aber Reinvestitionen ins Unternehmen sind absolut fein, das heißt, alle Arbeitsplätze bleiben erhalten, das unternehmerische Substrat bleibt erhalten. Das wären so Gedanken, über die ich mich sehr freuen könnte und dann wäre die Frage mit den Einnahmen, die dann steigen würden, es wäre ja eh eine Ländereinnahme, könnte man da nicht auch ganz klar als Staat sich verpflichten, das geben wir in Bildung, in Teilhabe, so dass man quasi da die soziale Kohäsion wieder stärkt. Das könnte eine gute Geschichte werden.
Dann machen wir beide jetzt einen Deal. Wir sagen halt, wenn Aktien- und Immobilienvermögen vererbt wird, also jetzt nicht das Häuschen von Oma Erna, sondern so Mehrfamilienhäuser und sowas, dann wird die Steuer direkt fällig, weil da kann man ja Teile von verkaufen dann, um die Steuern zu zahlen. Und wenn Unternehmensvermögen vererbt wird, dann machen wir da eine Koppelung an, meinetwegen an den Unternehmensgewinn und sagen halt, die Steuer kann auch über 10 Jahre beispielsweise gestreckt ausgezahlt oder gezahlt werden. Punkt. Und dann machen wir beide eine Vorlage und sie gehen damit in den Finanzausschuss.
Wir können ja noch mal ein bisschen über das politische Geschäft reden. Ich finde auf jeden Fall sehr schön, wenn man zusammen brainstormt. Und ich glaube, Sie haben halt einfach jetzt hier ja sehr gut den Unterschied auch mal rausgearbeitet. Ne? Ich glaube, bei Aktien- und Immobilienvermögen ist es alles gar nicht immer so dramatisch unbedingt, aber es kommt dann halt immer alles, wird alles in so einen Topf geschmissen und ich kann auf jeden Fall eine gewisse Sympathie für die Gedanken, die sie gerade geäußert haben, aber wir müssen nochmal schauen, dass es dann auch gut vorbereitet ist und ja, vor allen Dingen, oft liegt der Teufel im Detail, ja, dass man dann auch was entwickelt, was dann wirklich funktioniert.
Das ist doch ein guter Schlusssatz. Eigentlich wollte ich nochmal auf die quasi den Doppelbesteuerungscharakter der Vermögenssteuer kommen. Da haben wir jetzt nichts zu gesagt, aber das behalten.
Eine Minute?
Ja.
Ich finde den Doppelbesteuerungsvorwurf nie so richtig überzeugend, weil es nirgendwo ein Doppelbesteuerungsverbot gibt. Also ich glaube, dass Einkommen jetzt nicht zweimal mit einer Einkommensteuer belastet wird, ist ja okay. Aber ich habe jetzt zum Beispiel auch eine Einkommensteuer bezahlt und zahle nochmal Umsatzsteuer auf Dinge, die ich einkaufe. Also das ist so ein sehr eingängiges, aber aus meiner Sicht logisch nicht ganz überzeugendes Argument, über das wir dann vielleicht bei unserem super Spezial-Podcast über spezielle, nerdige Finanzthemen dann nochmal sprechen.
Okay, da würde ich sagen, dann wird man einfach die Einkommenssteuer nochmal einen Tick erhöhen, wobei das irgendwie...
Oh Gott, das habe ich nicht gesagt.
Das habe ich auch nur im Spaß gesagt. Okay, Frau Beck, herzlichen Dank fürs Gespräch. Hat Spaß gemacht. Ein bisschen was habe ich auch gelernt dabei. Und ja, irgendwann später tauchen wir nochmal mehr in Zahlen ein.
Okay? Herr Siegler, vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch.
Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Für die Macherinnen und Macher unseres Podcasts, inklusive meiner Person Michael, der ja hier netterweise diesen Podcast hosten darf, für uns alle wäre es das größte Kompliment, wenn ihr dem Macht-Was-Podcast eine 5-Sterne-Bewertung und einen positiven Kommentar auf Apple Podcast oder einer anderen von euch genutzten Podcast-App hinterlasst. Wir freuen uns auch, wenn ihr dem Macht-Was-Podcast auf Instagram, Facebook, LinkedIn oder Twitter folgt. Schreibt uns dort gern Nachrichten, kommentiert unsere Episoden, übt gern auch Kritik und macht uns gern auch Vorschläge für Gäste, die ihr mal bei uns im Gespräch hören wollen würdet. Vielen Dank, viele Grüße und bis zur nächsten Folge. Alles Gute, bis dahin. Ciao.